Euch allen einen recht gesegneten Tag wünschend. Es war ja schon eine sehr beeindruckende Einführung in vielfältiger Art und Weise. Zeugnisse, die wirklich beachtenswert sind. Ich tue bloß mal kurz was weg. Und es hat mich einfach gefreut, von der Freizeit zu erfahren, die ihr abgehalten habt, über dem, was euch prägt in eurem Gemeindeleben, auch in dem, dass ihr füreinander Fürbitte tut, ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich kann euch nur ermutigen, hier weiterzumachen, am Ergehen des anderen teilzunehmen, weil es so wichtig ist in unserer Zeit, unser Miteinander und Zueinander zu stärken. Und ich bete noch zu Beginn, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dich, den Herrn des Lebens, dass du in unsere Lebensmitte gekommen bist und dass du Sehnsucht hast bei denen es noch nicht geschehen ist, dass es zur Wirklichkeit wird. Weil mit dir zu leben, ist eine tolle Sache. Du prägst uns, du gestaltest uns, du erneuerst uns und wir danken dir für all deine Handlungen und jetzt auch für deine Gegenwart im Wort. Lass es unter deinem Segen, unter deiner Vollmacht geschehen. Amen. Amen. Wenn ich jetzt schwäbisch unverschämt bin und eine Frage stelle, die nicht alltäglich ist, erwarte ich ja nicht, dass sich jeder jetzt offenbart. Aber es könnte sein, es wäre der Fall. Wer unter euch ist ein Millionär? Ich sehe wenige Hände. Jetzt habe ich gedacht, ich treffe mal ein paar Reiche. Jetzt sind es alle, die mit mir identisch sind. Keine übermäßig Besitzenden. Also gut, sind wir solidarisch in der Sache. Aber ich möchte, dass ihr alle Millionäre werdet. Das ist der Unterschied. Ich habe heute das Thema überschrieben. Der Matthias war ja so frech, mich unter der Woche anzurufen. Also liegt gerade ein paar Tage zurück, ob ich nicht die Dienstzeit übernehmen würde. Und ich habe es gern gemacht und da ich ja zeitlich etwas in der Lage bin, etwas neu vorzubereiten, habe ich mich nochmal mit etwas beschäftigt, was mich gerade bewegt. Und zwar Vergebung der Reichtum für Ewigkeitsmillionäre. Vergebung der Reichtum für Ewigkeitsmillionäre. Also jetzt müssen da sämtliche Hände hochgehen. Weil sonst müssten wir füreinander in einer Art und Weise einstehen, auch in der fürsorglichen Anteilnahme, wer jetzt die Hand nicht streckt, dass er Millionär ist. Ich hoffe, ihr könntet alle die Hand strecken. Ich werde jetzt nicht die Gegenprobe machen. Aber ich versuche uns etwas weiterzugeben, indem wir, dass wir diesen Reichtum am ewigen Sitz vermehren. Und zwar, ich denke, was etwas Elementares ist, gerade auch in unserer Zeit, wo die Spuren der Veränderung, jetzt sage ich es einmal mit aller Deutlichkeit, der Vergänglichkeit, immer deutlicher zutage treten. Da sollte man sich auf das Wesentliche besinnen. Und das ist, wie ist es um unsere Christus- und Nächstenbeziehung bestellt? Das ist eine ganz elementare Anfrage an unser aller Leben. Die größte Gabe Gottes an den Menschen ist seine Befreiung von Sünde und Schuld, die Wiederherstellung der Gottes- und Nächstenbeziehung. Die Wiederherstellung der Gottes- und Nächstenbeziehung. Seine Lebensgabe am Kreuz von Golgatha, wir haben es ja eingangs schon gehabt, was Kreuzigung anbelangt. Ich sage, es ist schon schizophren, aber es ist der Spiegel unserer Tage. Die Kreuzigung Jesu ist ja keine Einzelkreuzigung gewesen, im Sinne von dem, dass es eine Neuerfindung der Menschen war. Die Einfallstraßen von Rom waren zur Zeit, wo Jesus gelebt und gehandelt und gewirkt hat, von Kreuzen gesäumt. Und zwar nicht nur als leere Utensilien, mit denen er irgendetwas gezeigt hat, sondern man hat sich täglich daran gemacht, sie neu, sage ich es mal grob, zu bestücken mit Menschen, die man gekreuzigt hat. Und jeder, der nach Rom hineingezogen ist, hat diesen Anblick gehabt. War also nicht tourismusfördernd wie heute, ganz bestimmt nicht. Jeder hat gewusst, wenn ich etwas mache, was dem Regime widerspricht, dann kann ich mich hier wiederfinden. Dann kann ich mich hier wiederfinden. Also die Menschheit war schon immer brutal, ist keine Erfindung unserer Tage. Wir leben zwar auch in einer Zeit, die von Brutalität durchsetzt ist und Dimensionen angenommen hat, die man sich vor Jahren hätte nicht vorstellen können, in dieser Art und Weise. Das muss man sich immer wieder auch neu sagen. Und dass wir hier noch so leben, das möchte ich doch zum Vorspann noch sagen. Da können wir jeden Tag auf die Knie gehen. Jeden Tag. Und dafür dankbar zu sein. Weil es braucht nicht viele Kilometer, wo dem nicht mehr so ist. Wo dem nicht mehr so ist. Aber das nur nebenbei bemerkt. Die ganze Menschheitsgeschichte, das ist gar auch keine Neuerfindung, gibt uns Zeugnis von der Dramatik der Zielverfehlung durch Missachtung der Segensordnung Gottes. Ist auch nichts Neues. Ist nur eine Fortsetzung. Nichts anderes. Egilbert Staufer, ein Historiker, hat mal Folgendes ausgesagt in einem Kernsatz. Es gibt eine Lawine, die seit Adam und Eva vernichtend über die Erdkugel rollt. Die Lawine von Sünde und Schuld. Die Lawine von Sünde und Schuld. Das ist die Lawine, die die Erdkugel überrollt. Und wir alle sind Zeitzeugen, was sie für Wirkungen hat. Aber nicht nur in dem, was in der Gesellschaft geschieht oder was global geschieht, sondern auch Zeitzeugen, was in unserem Leben geschieht, in deinem und meinem Leben sich zuträgt. Vergebung steht in der Wortverbindung zu verzeihen. Zu verzeihen. Vergebung ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Eine Entscheidung und kein Gefühl. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist ja so wunderbar. Wenn man über mich redet, dann würde man mit Sicherheit das nicht sagen. Über dich könnte man es auch nicht sagen. Wir können die Schuld der Welt nicht tragen. Was würde man bei dir in deiner Biografie sagen, bei mir in meiner Biografie? Ich weiß aber, wo ich nicht gläubig war, da hat es Menschen am Ort gegeben, die haben gesagt, der Junge Gschwind ist ein Sauhund. Unmöglich. In allem. So kann man ihn auch beschreiben. Im Schwäbischen. Aber etwas Entscheidendes ist, der Herr erlässt uns Schuld und Strafe. Er befreit uns davon. Aber es ist ja auch die Frage zugleich an mein eigenes Leben. Nehme ich diese Befreiung immer wieder neu in Anspruch? Was für Wirkungen hat sie auf mein Leben, auf meine Lebensgestaltung, auf meinen Umgang mit meinem Nächsten? Die Bibel sagt uns, der Mensch steht als Geschöpf in der Verantwortung vor Gott. Und die Verharmlosung ist Realitätsverweigerung. Ich denke, die wichtigste Nachricht, ich hoffe, ich bin hier mit euch identisch, die in unseren Tagen so von entscheidender Bedeutung ist, ist die Neuausrichtung und die Neuaufrichtung durch Jesus Christus. Und ich denke, was unserem Leben allen nicht fremd ist, wir sind immer wieder von Konflikten in unserem Lebensraum betroffen. Es gibt Konflikte in der Ehe, zwischen Ehepartnern, Streitigkeiten, Auseinandersetzungen. Und dass der Mensch streitet und dass er sich auseinandersetzt, dass er unterschiedliche Ansichten hat, das ist etwas ganz Normales. Das gehört zu unserem Menschsein. Weil jeder ist andersartig geprägt. Aber es ist die Frage dessen, ob wir einander auch vergeben können. Ob wir wieder Handreichungen machen. Oder ob die Grabenkämpfe letztlich zum Dauerzustand unseres Lebens werden. Das ist etwas Entscheidendes. Wisst ihr, es ist ganz normal, also ich spreche hier aus Erfahrung, zumindest liegt sie etwas zurück, aber sie ist immer noch irgendwie erinnerungsmäßig vorhanden. Es gibt Konflikte zwischen Eltern und Kindern, zwischen Kindern und Eltern. Es gibt sie in der Schule, es gibt sie am Arbeitsplatz, unter Vorgesetzten und Untergebenen. Und ich habe schon oft in meinem Leben gehört, über einen Vorgesetzten, sage ich mal schwäbisch, sagt man nicht böse, das ist der Arschloch. Das ist der Arschloch. Manche sprechen es aus, manche denken es, aber es ist trotzdem in unserem Inneren angelegt, die Haltung über den anderen und das, wie ich ihn dann diskreditiere und wie ich über ihn denke. Und ich denke auch, man hat ja vieles erlebt, auch in der Familie, oder erlebt vieles. Ihr seid ja teilweise noch recht junge Eltern. Ist ja schön. Und da gibt es ja auch so Entwicklungsläufe. Da kommt irgendwann mal die Pubertät. Und da erinnere ich mich noch daran, da ist also noch keine Verkalkung bei mir eingetreten, dass ich weiß, es waren sehr schwierige Zeiten. Wenn die Kinder dann in die Pubertät gekommen sind, die Rebellion angefangen hat und die Eigenpersönlichkeitsentwicklung gewisse Spurungen bekommen hat. Das hat oft Auseinandersetzungen zur Folge gehabt. Aber es ist doch die Frage, das gehört zum Leben, dass man da und dort andere Entwicklungsläufe hat. Aber wichtig ist doch, ob man nachher wieder im Frieden miteinander ist. Ob ich Handreichung mache. Und es ist so etwas, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal, wenn man seine Sache verteidigt und Recht haben will, da verlässt man manchmal den Boden dessen, was angemessen ist. Da ist es, nochmal gesagt, das Arschloch, vielleicht sogar noch etwas, was in Anführungszeichen human ist. Und wisst ihr, unser Leben ist ja so nicht nur das, was ausgesprochen ist, steht zwischen mir und dem Nächsten und Gott. Sondern das, was ich denke. Nach das, was ich denke. Und ich habe schon die Erfahrung in meinem Leben gemacht, wenn sich etwas anreiht an Konflikten, an Entfremdungen, und man es nicht bereinigt, dann bewirkt es zusehends noch eine vertiefte Distanzierung, noch eine intensivere Distanzierung. Man entfernt sich von dem anderen. Und ich habe dann so quasi einen Steckbrief über den anderen geschrieben. Die Ereignisse, die nicht versöhnt, die nicht befriedet sind, die nicht ausgesprochen sind, bereinigt sind, die stellen sich zwischen mir und dem anderen. Ja, ich habe gesagt, das gibt es auch in der Gemeinde. Nicht nur im weltlichen Terror, auch in der Gemeinde. Dass man hier Differenzen hat. Ich habe das in der Corona-Zeit so schrecklich empfunden, als sich Gemeinden so trennten in massivster Art und Weise. Man hat die Spannung nicht mehr ausgehalten und man hat sich das Patent der Rechtshaberei angeeignet. Man konnte den anderen nicht mehr tragen und ertragen. Sondern hatte Feindbilder aus ihm gemacht. Und wenn man so im Nachhinein betrachtet, wie viele Scherben entstanden sind, und wenn man es dann unter der Perspektive dessen, ob es überhaupt sinnvoll war, dann muss man sagen, furchtbar, furchtbar, wie viel Schuld hier eingerichtet worden ist, wie viele Zerwürfnisse, wie viel Zerstörung. Ich denke, es ist einfach mir heute Morgen wichtig, ob wir den Reichtum der Vergebung, den Reichtum, dass wir Ewigkeitsmillionäre sind, dass wir uns dem immer mehr ausstrecken und mit unserem direkten Umfeld auf dem Weg der Versöhnung leben und handeln. Das ist bedeutungsvoll. Das ist bedeutungsvoll. Seht, ich lese uns heute Morgen eine Stelle, die mir hier sehr wesentlich erscheint, in diesem Zusammenhang. Da steht, ich muss sie aufschlagen, kurz, aber ich habe sie, in Markus, das ist zwar sehr provokativ, das möchte ich zum Vorspann irgendwo uns geben, bevor ich dann weiter fortfahre. Markus 2, jetzt muss ich den Text lesen, von Vers 1 folgende. Markus 2, die Verse 1 bis 12. Nein, jetzt bin ich falsch. Ich muss euch entschuldigen, bitte. Ihr habt meine Stelle da aufgeschrieben gerade, aber jetzt habe ich sie. Matthäus, Entschuldigung. Matthäus 5, jetzt bin ich richtig. Die Verse 23 und 24. Ich habe den falschen Zettel ausgewählt, aber jetzt habe ich die richtige Stelle. Nur zwei Verse. Markus 5, die Verse. Matthäus 6, danke. 23 und 4, jetzt bin ich durcheinander gekommen, danke. Darum, wenn du deine Gabe auf den Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Scheint sehr eigentümlicher Text, wenn man den so betrachtet. Es geht nicht darum, was ich gegen meinen Bruder habe, sondern was der Bruder gegen mich hat. Und jetzt stellt euch mal vor, ich übertrage das mal, aber skizziere es noch ganz kurz. Du bist vorne am Altar und willst deine Gabe darbringen und dann wird es dir bewusst, zwischen mir und meinem Nächsten stimmt etwas nicht. Und jetzt legst du deine Gabe ab, Reimer Blasch ist das beschrieben, vor der ganzen Gemeinde, gehst aus diesem Raum oder aus der Versammlung und bist zuerst gehalten, diese Sache in Ordnung zu bringen. Ist nicht unbedingt gerade so, wie soll ich sagen, so ein Leichtigkeitsgang. Weil jeder andere erkennt ja, dass irgendetwas mit mir ist, warum ich nicht diese Opferhandlung ausführen kann. So eine direkte Präsentation. Ich übertrage es aufs Abendmahl, provokativ, bin aber jetzt kein Irrlehrer. Vor der versammelten Mannschaft und ich kann das Abendmahl nicht annehmen, weil Dinge in meinem Leben nicht geklärt, nicht versöhnt, nicht vergeben sind. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Gott nimmt unsere Beziehungen. Und dort, wo Beziehungsstörungen sind, zwischen uns und dem Nächsten, als eine sehr ernste Sache. Ist kein Kavaliersdelikt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So provokativ, dass er sogar bei der öffentlichen Versammlung auffordert, die Versammlung zu verlassen und zuerst das, was nicht in Ordnung ist, zwischen mir und dem Nächsten in Ordnung zu bringen. Revolutionär. Ist gewaltig. Ist gewaltig. Und ich frage mich, wie oft hätten wir dann die Konsequenz, die Versammlung zu verlassen und Dinge in Ordnung zu bringen. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht und ich denke alle von euch, und da möchte ich einfach dazu ermutigen, wenn man Dinge bereinigt, in Ordnung bringt, sei es zwischen Vater und Kind oder zwischen Mutter und Kind oder welche Ebene es auch immer ist, das wirkt klärend und befruchtend für eine Beziehung. Das bewirkt neue Grundlagen, eine neue Begegnungsebene. Wisst ihr, wir Menschen sind schnell dabei, andere in Schubladen hinein zu befördern. Und unter dem Blick betrachten wir sie. Mit der Norm, mit der Größe, mit der Art, mit der Weise. Und da sind sie drin. Aber Gott möchte, dass wir im Vertrauen, in der Versöhnung mit anderen leben und nicht in der Negation von Gedanken. Weil das müssen wir einfach, die Spannung ist etwas, was man zu ertragen hat. Das entdeckt man doch selber in der eigenen Familie. Wenn man eine Anzahl von Kindern hat, dann sind die nicht alle gleich schabloniert. Da ist jedes anders. Jedes ist anders. Und jetzt nimmt man sich den einen heraus oder die eine heraus, die einem am angenehmsten ist. Und nach der würde man am liebsten die ganze Familie modellieren, die ganzen Kinder. Und übertragen ist es doch in der Gemeinde oft auch so. Man würde gerne ein Idealmodell haben von Geschwistern, vom Nächsten. Aber das wird es mit Sicherheit nie geben. Ich denke, im Reich Gottes gibt es mit Sicherheit viele Verletzungen. Und die gehören zu unserem Menschsein. Aber was eben auch im Reich Gottes dazugehört, und das ist der Unterschied zwischen Welt und zwischen Geist, dass man bereinigt und dass man Dinge klärt und dass man nicht in der Entfremdung mit dem anderen lebt. Und ich denke, das ist etwas Großes. Das sollte uns auszeichnen. Wisst ihr, ohne es jetzt überzudramatisieren, wir leben in einer Welt, die in einem Zerfallstempo angelegt ist. Ist atemberaubend. Ist echt atemberaubend. Und man meint manchmal, es gibt nichts an Skrupellosigkeit, was der Mensch nicht ausführen kann. Wenn ich nur an diesen Regimekritiker gerade denke, in Russland und so weiter. Ich will nicht ins Politische jetzt einsteigen, ins Globale. Aber ich möchte einfach uns die Ernsthaftigkeit dessen vor Augen führen, wie wichtig es ist, dass wir Christenmenschen untereinander versöhnte Beziehungen haben, geklärte Beziehungen haben und dass wir bereit sind, dem anderen auch mal zu bekennen, da und da habe ich mich an dir versündigt. Das ist kein Zwangsakt, sondern ein Klärungsbedürfnis, das Jesus uns ans Herz legt. Im Besonderen. Enttäuscht werden, frustriert, verletzt sein. Da brauche ich nicht weit gehen. Das kann ich bei mir finden. Und nicht selten. Aber was draus wird, oder was draus werden kann durch Gottes Hilfe, das kann ich in seinem Wort finden. Und die Ernsthaftigkeit, wie er damit umgeht, dass wir in geklärten Beziehungen leben, in vergebender Weise miteinander umgehen, Erneuerungsbereitschaft haben und auch Vertrauen haben, das ist eine ganz andere Ebene. Eine ganz andere Ebene. Ich denke das auch oft, wisst ihr, in unserer Zeit, wenn man an politischen Geschehnissen teilhabend ist, sich informiert und so weiter, und das, die Geschehnisse so beobachtet, wie schnell sind wir auch als Christenmenschen dabei, in politischen Dingen unser Statement abzugeben und unsere Beurteilung, ja sogar unsere Verurteilung auszusprechen. Und da sagt die Heilige Schrift, Paulus fordert es insbesondere auf, wir sollen für unsere Obrigkeit beten. Bloß als kleine Ratstellung, ohne arrogant zu wirken. Ich muss sie mir selber geben, bevor ich zu euch schaue. Wie gut wäre es für uns alle, wenn wir zuerst für den beten, bevor wir über ihn schimpfen. Und wie gut wäre es, wenn wir gerade in solch einem Erosionsprozess diese Obrigkeit, die mit Sicherheit ein Indikator für Gottlosigkeit ist, wenn wir sie unserem Herrn anbefehlen und seinen Gnadenhandlungen. Ich möchte euch nur dazu ermutigen, weil ich muss es mir selber sagen, nicht nur euch. Aber das ist wichtig. Was ich mir wünsche für uns, ist das Eingreifen Gottes, das Einmischen in unser Leben. dass wir unruhig werden über dem, wo wir nicht in geklärten Beziehungen leben, wo wir nicht Dinge dem anderen gegenüber aussprechen, die uns von ihm in einer gewissen Distanz halten und Entfremdung bewirken. Wisst ihr, was wir mehr und mehr brauchen, ist ein gestärktes Miteinander in unserer Zeit. Ein gestärktes Miteinander, ein gestärktes Zueinander. Wir sollten einander ermutigen können und nicht mit dem Finger im Abstand zueinander stehen. Ich komme jetzt zur zweiten Stelle. Jetzt habe ich sie richtig. Ja, ich möchte einfach ein paar Sachen, um eine gewisse Grundlage auch für meine Ausführungen zu schaffen. Jetzt bin ich der richtigen Stelle. Matthäus 24 lese ich noch, die Endzeitrede unseres Herrn, die Verse 9 bis 13. Matthäus 24, die Verse 9 bis 13. Ich lese, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen, werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielem erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Der wird selig werden. Ja, es ist ein Text, der, wie soll ich es ausdrücken? Es könnte Zeitgeschehen sein, könnte heute in der Zeitung stehen. Wird sich alles drin finden, was mit unserer gegenwärtigen Realität zu tun hat. Und ich denke, wenn ich die Berichte zum Beispiel von Open Doors lese, ich weiß nicht, wer sie von euch hat, und den Weltverfolgungsindex betrachte, es ist noch nie so viel verfolgt worden wie in unseren Tagen. Noch nie so viel verfolgt worden. Noch nie hat sich die Verfolgung so massiv eingestellt wie das, was sich gegenwärtig in unserer Welt zuträgt. Aber es steht etwas hier, und das ist das, was mich euch im Besonderen bewegt, wenn ihr nochmal reinschaut, wer das Wort gerade vor sich hat. Die Liebe, heißt es hier, wird erkalten. Die Liebe wird erkalten. Aber er spricht hier von der Agape, von der Liebe Gottes. Er spricht nicht von Eros, er spricht nicht von Phileo, von der zwischenmenschlichen Liebe, sondern er spricht von der Liebe Gottes. Er spricht von der Liebe der Christen untereinander, die erkalten wird. Die erkalten wird. Und das ist etwas Erschreckendes. Das ist das, was über die Zeit, über die letzte Zeit, und ich will jetzt hier keine, wie soll ich sagen, keine negative Endzeitstimmung verbreiten, liegt mir absolut fern, der Herr weiß Zeit und Stunde. Aber diese Wirklichkeit der Liebeserkaltung, also die ist erkennbar und sichtbar unter Christen. Die ist erkennbar und sichtbar. Und zwar unter denen, die ernsthaft Christen sind. Nicht unter denen, die nominal noch irgendwo dabei sind. Aber dass diese Beziehung untereinander vor allen Dingen dadurch geprägt ist, dass die Liebe erkaltet, ist gewaltig. Die Liebe, die Gott in dein und mein Herz hineinschenkt und die er zur Weitergabe, zum Weiterleben in der Lebenspraxis für den Nächsten bestimmt hat, die wird erkalten. Die wird erkalten. Und ich denke, dieses von Jesus angekündigte sollten wir ernst nehmen. Sollten wir echt ernst nehmen. Was ist, wenn die Liebe erkaltet? Was hat das für Konsequenzen? Was ist das nur für eine Lebensqualität, wenn man ohne Liebe lebt, ohne Vertrauen lebt, ohne Zuwendung lebt? Das ist eine Katastrophe. Das ist wie eine Pflanze ohne Licht lebt. Sie wird eingehen, sie wird verkümmern. Wisst ihr, es gibt so vieles, was uns nachdenklich gegenwärtig stimmt. Und ich bin da bei meiner Vorbereitung etwas gestoßen, was mich bewegt hat. Ich denke, die Geschichte von Josef wird jedem von euch bekannt sein in der Heiligen Schrift. Die Josefsgeschichte. Ein junger Mann, der in seiner Brüderschar, in seiner Familie der Liebling des Vaters war, verwöhnt und verhätschelt und seine Brüder, auf seine Brüder heruntergeschaut hat. Ich sage es nur ganz kurz, ich komme dann zum Ziel, das mir da bedeutungsvoll erscheint. Und dann verkaufen sie ihn ja nach Ägypten als Sklaven. Und da kommt ein Hof des Pharaos. Nichts mehr mit dem Lieblingssohn sein. Nichts mehr mit dem, dass man verhätschelt, vertätschelt ist. Er wird der Nacktheit des Lebens ausgesetzt. Als Sklave an dem Hof des Potiphar. Und dort macht er eine gewaltige Entwicklung. Er wird zum Vorsteher seines Hauses des Potiphars, hat sein Vertrauen und die Frau hat es auf ihn abgesehen. Mitten in einer fremden Welt, nichts mehr zu sein, allem beraubt zu sein und jetzt wieder hofiert zu sein, angesehen zu sein und dann noch eine hübsche Frau. Warum genießt man das nicht? Und dann diese Wurzeln, die bei ihm angelegt sind, das ist das, was mich so auch für uns, was mich so ermutigt oder was so mutmachend ist. Er weiß um das, was Gott in sein Herz hineingesät hat. Hier ist etwas da, das Tiefenwirkung hat, das ihn Abstand nehmen lässt, diese Möglichkeit nicht zu gebrauchen. Ich meine, es sind drei Dinge. Das ist etwas, was seit es Menschheit gibt, immer im Menschenleben stattfindet. Essen, Trinken und Sexualität sind drei ganz elementare Dinge. So haben die Römer auch die Völker regiert. Das ist etwas Altbekanntes. Und ja, und dieser Josef konnte Nein sagen. Er konnte Nein sagen. Dafür ging er ins Gefängnis und wurde von Gott als Traumdeuter eingesetzt. Und wieder ist er enttäuscht worden. Wieder ist er enttäuscht worden. Denen, denen er den Traum gedeutet hat, die mit ihm inhaftiert waren, der eine, der überleben durfte und nicht hingerichtet wurde, hat ihn vergessen. Und dann kam diese große Krise in Ägypten, wo er dem Pharao dann den Traum deuten durfte. Ich möchte es ganz kurz nur skizzieren. Und durch diese Hungerkrise, die globalen Charakter er hatte, sind seine Brüder ja nach Ägypten gekommen. Und ich finde es toll, wie der das mit ihnen gemacht hat. Ich finde es toll, wie Gott manchmal begabt. Ich habe es auch vorhin gedacht, wie ihr euch da ausgetauscht habt, vor der Freizeit und so weiter, wie unterschiedliche Gaben der Herr schenkt. Und dass er Gabe füllt, halt etwas Großes ist. Wie er die letztlich präpariert hat und nicht gleich irgendwo in der Erinnerung dessen, was sie ihm alles angetan haben, verkümmert war und verfressen war in Bitterkeit. Und das ist etwas Großes, wie Gott ein Innenleben verändern kann. Nicht das, was ihm genommen worden ist, sondern das, was Gott geschenkt hat, hat er als etwas Höheres angesehen. Und das ist entscheidend, dass das, was der Herr uns gegeben hat, auch gegenwärtig in dein und mein Leben hinein, dass wir das in seinem Wert erkennen und es Gott entsprechend auch danken. Nicht der Hass hat ihn aufgefressen, sondern die Zubereitung Gottes hat höhere Priorität gehabt. Und das ist für dich und mich wichtig. ob dieses Zubereitungshandeln Gottes in deinem Leben eine hohe Priorität hat. Seht ihr, als er dann als Stellvertreter des Pharaos, nachdem er diese Ratstellung gegeben hat mit dieser Erntebevorratung und so weiter, ihr seid bibelkundige Leute, ich brauche da nicht viel dazu sagen, und er dann seine Brüder entsprechend noch auch immer wieder in der Begegnung vorbereitet hat auf sein Erkennen, das sich zu erkennen gegeben hat. Dann steht in 1. Mose 50, Vers 19, Josef, bin ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Und da will ich etwas damit sagen. Die Brüder haben, obwohl er sie in, ja in dieser Herzlichkeit dann sich zu erkennen gegeben hat und sie mit allem, was lebensnotwendig war, versorgt hat, haben sie doch das Misstrauen gegen ihn gehabt. Er könnte uns nicht vergeben haben. Er könnte uns nicht vergeben haben. Seht ihr, und manchmal denke ich, Dinge, die nicht ausgesprochen sind im Leben, die nicht bereinigt sind, die können in der Prozessentwicklung so lange in einem Leben angelegt sein, dass sie trotzdem, dass sie durch so viele positive Erlebnisse und Begebenheiten nicht einfach weggewischt sind. Nicht einfach weggewischt sind. Das Misstrauen, der Argwohn war immer noch da bei den Brüdern. Trotzdem, was Josef an ihnen getan hat, trotzdem war dieses Misstrauen noch da. Und sie haben es nie zur Sprache gebracht. Aber unterschwellig hat es existiert. Und ich möchte euch nur jetzt damit nicht irgendwie, wie soll ich sagen, in Negative konfrontieren oder belaschen, sondern ich möchte euch einfach den Mut zusprechen, wenn es in eurem Leben irgend so einen Fall gibt, dass ihr bereit zur Klärung seid. Dass ihr bereit zur Klärung seid. Ich gebe hier ein ganz kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe eines unserer erwachsenen Kinder mal mit auf eine Reise genommen, weil ich gewusst habe, Dinge zwischen mir und ihnen, die stehen noch. Die sind nicht bereinigt. Und ich habe dieses lange Unterwegssein im Auto dazu genutzt, um mit ihm in der Sache, in die Versöhnung einzutreten. Und eine neue Grundlage des Miteinanders zu schaffen. Und das ist das, was mich in der Sache Josef auch so bewegt hat. Und auch in dem, wie ernst der Herr mit dem umgeht, wo im Zwischenmenschlichen Differenzen angelegt sind, wo Unbereinigtes ist. Und ich habe es euch versucht, mit der Stelle, die ich zu Beginn uns illustriert hat, mit dieser Handlung am Altar, auch zu verdeutlichen. Gott möchte, dass wir in bereinigten Beziehungen leben. Und dass wir da auch was investieren, auch bereit sind, einen Gesichtsverlust in Kauf zu nehmen. Wer gibt sich gerne zu erkennen, dass er falsch gehandelt hat, falsch gelebt hat, falsch gedacht hat? Wer sagt es gerne? Wir leben in einer Zeit, wo der Mensch funktionieren muss und wo die Persönlichkeitsstruktur etwas Wichtiges ist. Man muss Gesicht wahren. Ich frage euch noch einmal, wie viel Ungeklärtes, Unversöhnliches tragen wir als Erschwerendes in unserem Alltag mit uns? Wie umfangreich ist unser Proviantkoffer, den wir auf dem Rücken tragen, schon geworden? Weil etwas ist sicher, ich habe da einen guten Merksatz mal gehört, die Sünde verlacht und verspuckt uns. Die Sünde verlacht und verspuckt uns. Es gibt ja bei uns im Zornalbkreis die alteingeführte Regelung, den Modus, man entsorgt Sperrmüll. Also ich habe da in Winterlingen mal einen Fall gesehen, der war wirklich also sensationell. Es war an der Hauptstraße, man ist täglich vorbeigefahren. Also das Haus im Verhältnis zu dem Sperrmüllaufgebot vor der Hütte, das war gewaltig. Das war gewaltig. Und die Problematik war, ich meine, etwas lustig werden. Die Problematik war, die Angelegenheit war nicht sortiert. Da war alles durcheinander. Das war wie so ein Gemischtwarenhandel. Nur eben nicht mit sehr ansprechender Ware. Da war ein Autoreifen drin, da waren Elektroteile drin, da hat es alles drin gegeben. Von allem war etwas zu sehen, selbst im Schnellverfahren. Und die Schwierigkeit war, die betreffende Firma, die es ausführen sollte, hat es nicht ausgeführt. Die Sammlung ist nicht erfolgt. Du hast den Haufen lang ansehen können irgendwie. Irgendwann hat sich dann mal doch etwas begeben, man hat sortiert. Und manchmal, ich sage es mal provokativ, ich weiß ja, ihr schlagt mich nicht, wenn ich nahe gehe, ist es nicht auch ein Bild für uns alle, dass wir oft nicht sortieren und rechtzeitig entsorgen und dann wird es ein Berg von Sauerei in unserem Leben und die Sauerei wirkt dann immer wieder aufs Neue nach. Wisst ihr? Also, ich denke, wenn das bei uns im Leben so aussehen würde, rein mal optisch angesprochen, dass es wahrnehmbar wäre, was bei uns in unserem Innenleben angelegt ist, wie das vor diesem Haus, dann würde man mit Sicherheit schnell für Entrümpelung sorgen. Weil, also die ganze Dorfgemeinschaft, also im Dorf, schauen wir aufeinander. Also der Bürger ist sicher nicht als Ehrenbürger betrachtet worden, der diese Sauerei vor dem Haus gehabt hat. Da möchte ich uns einfach Mut machen. Sammelt doch nicht Dinge im Leben. Wo der Herr euch einlädt, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und lasst euch von mir erquicken. Und erquicken heißt im Schriftverständnis vergeben, erneuern, verwandeln. Das ist das Entscheidende. Bitte nicht in dieser Art und Weise sammeln. Ja. Ah, ich muss weiterfahren. Ja. Wisst ihr, wir alle sind Menschen, die verletzbar sind und selbst die sich im Leben nicht so als verletzbar zu erkennen geben, die haben sich vielleicht eine dicke Schale zugelegt. Aber in ihrem Innersten sind sie trotzdem verletzbar. Und unsere Zeit ist eine verletzende Zeit. Eine sehr verletzende Zeit. Im Reich Gottes, möchte ich so sagen, ist kein Recht, im Grundzustand der Dauerverletzung zu leben. Der Herr ist nicht umsonst ans Kreuz von der Golgatha gegangen. Er ist gegangen, um uns zu erneuern und zu befreien. Und nur von Befreiten können befreiende Handlungen ausgehen. Das ist so etwas Entscheidendes. Nur von Befreiten. Bonhoeffer, als er in Berlin im Gefängnis gesessen hat, da war er einer, der zwar in Ketten lag oder in der Zelle saß, aber er war einer, von dem eine befreiende Wirkung ausging. Er konnte den Mitinsassen, die unter dem Nazi-Terror gelitten haben, aus politischen Gründen gefangen waren, konnte er Trost zusprechen, Ermutigung zusprechen. Und das konnte er deshalb, weil er in seinem Innersten in einer geklärten Christusbeziehung gelebt hat. Ja, nicht mit seinem Schicksal gehadert, dass er das alles zu erleiden hat, sondern er hat sich als ein Befreiter in Ketten gesehen. Was ist etwas Tolles, sich als Befreiter zu sehen, inmitten dessen der Ungewissheit, was aus dem eigenen Leben wird. Ich möchte hier nicht weiter an seiner Biografie entlang gehen. Aber das ist so etwas, was so mutmachend ist. Was wir sein dürfen und sein können und auch sein sollen, durch die Befreiung des Herrn, dass wir selber immer wieder neu zur Befreiung einladen dürfen. Das ist was Großes. Wisst ihr, was in dieser Welt geschieht gegenwärtig? Das ist nicht nur eine Form von ideologischer Verfehlung, wie es sich in unserer Breite breit macht, also auch in politischen Klientel, sondern das ist vor allen Dingen elementar, daran zu erkennen, welche Früchte die Gottlosigkeit wirkt und welche verheerende Spuren sie anrichtet. Welche verheerende Spuren. Das ist etwas, was so deutlich ist. Ich möchte uns noch einen Text lesen, bevor ich dann wirklich auch nicht allzu lang es treibe. Der Matthias hat ja letztens schon gesagt, ich sei nicht so lang gewesen. Dann werde ich versuchen, das heute nochmal zu machen. Ich lese uns nochmal eine Stelle, die mir wichtig geworden ist noch. Die finden wir jetzt aber wirklich in Markus. Ich habe es vorher bloß von der Chronologie her verwechselt. In Markus 2, die Verse 1 bis 12. Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammeln sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort, und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett hinunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte, dachten in ihrem Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie bei sich selbst dachten, und sprachen zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Schon sonderbar. Da investieren sich vier Freunde, einen Kranken zu bringen in der Hoffnung, dass ihm seine leibliche Krankheit genommen wird und er wieder selbstständig gehen und handeln kann. Sie sind sogar mit Eigentumsbeschädigung in der Handlung, Hauseigentum, Dach kaputt, und lassen ihn runter in der Zielsetzung Krankenheilung. Und unten angekommen, Sündenvergebung. Sündenvergebung. Ganz andere Priorität. Sünde ist eine schlimmere Krankheit wie leibliche Einschränkung. Sünde ist lebenszersetzender wie leibliche Behaftungen. Und ich sage das jetzt hier nicht, um alle, die krank sind in unserer Mitte, wie soll ich sagen, gefälligst in ihrem Tragen und Ertragen in eine gewisse Richtung hineinzulenken. Krankheit ist etwas, was Leben nachhaltig prägt und verändert. Das wissen viele unter uns. Und manche, die chronisch behaftet sind und es jahrzehntelang tragen und ertragen müssen und erleiden müssen. Krankheit ist ja auch Leiden und Schmerzen. Das ist kein Spaziergang an der Promenade. Ganz bestimmt nicht. Sowohl körperliches wie seelisches Leiden. Und der Herr nimmt es nicht so im, wie soll ich sagen, im Leichtigkeitsblick. Er nimmt es ja auch nicht im Leichtigkeitsblick, was du und ich oder wir alle zu tragen und zu ertragen haben an körperlichem, seelischem Ergehen. Aber er sieht im Zentralen, was uns entfremdet von der Ewigkeit. Sünde und Schuld. Entfremdung von Gott. Entfremdung vom Nächsten. Dem ist ja die höchste Bedeutung bei. Und ich möchte uns nicht jetzt, wie soll ich sagen, eine falsche Art und Weise Ich muss überlegen, was ich für eine Wortwahl treffe. Jetzt sagen, jetzt nimmst du dein Ding einfach nicht mehr so schwer und ziehst davon weg, wie krank du bist. Und kasteist dich selber. Nein, aber es geht doch darum, dass unser Leben eine Dimension hat, die nicht in der Zeitlichkeit angelegt ist, sondern ein Leben, das für die Ewigkeit bestimmt ist. Das für die Ewigkeit bestimmt ist. Und damit einfach auch die Sichterweiterung, dass das, was für die Ewigkeit ist, eine andere Priorität hat, eine einmalige Priorität hat. Und dass wir das einfach immer wieder neu uns von dem Herrn justieren lassen. Um unser Sehen und Einsehen einfach zu verstärken. Ich denke, das ist bedeutungsvoll. Und ich weiß nicht, wie die vier empfunden haben. Manchmal wäre es ja interessant, man hätte in dieser Zeit gelebt und hätte dann letztlich fragen können, wie war das für euch? Ihr investiert euch, tragt den Kranken daher, zerstört ein Haus noch in seiner Bausubstanz und geht dann runter und seid ihr der Option Krankenheilung. Und dann kommt er unten an, großes Entsetzen über das, was ihr getan habt. Und der da unten, schockiert euch noch mehr, der spricht von Sündenvergebung. Der spricht von Sündenvergebung. Brutal. Brutal. Da liegt einer auf der Trage und will laufen. Und der Arzt spricht von Sündenvergebung. Aber das Schöne ist, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist eine gewaltige Sache. Es ist die Eintrittskarte für die Ewigkeit. Es ist die Eintrittskarte für die Ewigkeit. Und es ist in deinem und meinem Leben seine Handlungen, sein dein und mein Arztsein, dir immer wieder neu zu vergeben, dir immer wieder neu eine Grundlage für ein Leben zu schenken, im Miteinander mit den Nächsten und in der Verbindung mit Christus. Das ist das Große. Und ich finde auch in dieser Schilderung hier so bedeutungsvoll, der Heiland sieht die zerstörerische Wirkung an erster Stelle. Das hat Priorität. Wir leben in einer Welt der Vergänglichkeit, wo Krankheit und Leiden dazugehört. Das ist so. Und manchmal ist es so, Gesunde können oft nicht so richtig mitempfinden, wenn Kranke leidet. Ich denke das oft, wenn man mit jemandem zusammenlebt, der krank ist und selber gesund ist, da muss man Prozesse durchleben. um sich da hineinzuversetzen, was dem anderen sein Leben bedeutet und wie er es zu leben und zu erleben hat. Weil man ja so auf sich selber fixiert ist. Und es ist etwas Tolles, wenn es einem noch gut geht im fortgeschrittenen Alter. Es ist etwas Tolles. Aber ist es nicht zugleich auch etwas, wo unsere Anteilnahme im Ergehen des anderen bestärken kann und bestärken soll? Selbst Paulus hat davon gesprochen, vom Pfahl im Fleisch, muss ich doch zum Schluss noch sagen. Ein so bevollmächtigter Mann, man geht in der Forschung davon aus, oh bestimmt, ich weiß es nicht, aber ich möchte es einfach mal andeuten, abwegig erscheint es mir nicht, erscheint es mir nicht, dass er unter Schwermut gelitten hat. Er auch psychische Probleme hatte, wie viele unserer Zeitgenossen. Und Gott hat es nicht von ihm genommen. Gott hat ihn gelassen. Trotzdem, dass er für ihn so ein tolles Werkzeug war, ein Zeugnis. Er hat es ihm gelassen. Und ich möchte einfach sagen, der Pfahl, der bei dir im Fleisch ist, ist nicht immer gesagt, dass der Herr ihn von dir wegnimmt. Aber das Tolle, was der Herr macht, und das erlebe ich als Zeugnis auch in meiner Familie, er lernt, wie wir es tragen können. Er lernt, wie wir es tragen können. Und das ist etwas Tolles. Tragen und ertragen. Das ist ein Privileg des Lebens. Ein geistliches Privileg, dass er uns so etwas schenkt. Ich kenne viele Menschen, die nur damit beschäftigt sind, ihre Krankheit zu beklagen, sich selbst zu bemitleiden, zu hadern, zu zweifeln, bitter zu werden. Und das Schöne, was Gott in ein Leben hineinschenken kann, ist das, was das man tragen kann. Und das Schönste, was dazugehört, jetzt bin ich wirklich am Ende, dass man das Wesentliche, was zu einer fruchtbaren Gottesbeziehung befruchtend wirkt, ist die Vergebung. Ist und bleibt die Vergebung und die Erneuerung. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass das in unserem Leben Raum hat und dass er uns auf dieser Spur des Reichtums fortwährend beschenkt und bereichert. Das wollte ich heute Morgen in aller Bescheidenheit uns weitergeben. Ich bete noch zum Schluss und danke für die Aufmerksamkeit. Herr Gott, wir sind dir von Herzen dankbar für deine Wirkungen in unserem Leben und für deine Wirksamkeit, die so grenzenlos ist. Du hast dich am Kreuzestamm von Golgatha als der Erneuerer und Verwandler des Lebens geschenkt. Du hast dich hineingegeben in diese Welt in aller Niedrigkeit und du hast dein Leben hingegeben, um den Weg zum Vater frei zu machen. Und du der große Befreier bist, der große Schuld- und Sündenträger, bist interessiert an unserer Befreiung, an unserer Erneuerung. Und du investierst dich in unser aller Leben hinein, damit das Wirklichkeit wird und Wirkungen hat, auch in unserem Alltagsbeziehung mit unseren Nächsten, in unserer Beziehung in der Gemeinde, in der Familie, in der Beziehung in unserer Arbeitswelt, in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Und dort, wo wir mit dir in einer geklärten Beziehung leben und handeln und lieben, dort sind wir gut aufgestellt. Und die Reichtumsfülle von dir überflutet uns. So segne uns und lenke uns über all dem, was du für uns geplant hast, Herr, lass uns mit dir zusammen auf diesen Wegen gehen und bleiben. Dank, Ehre und Preis dir. Amen.